Gut anderthalb Jahre nach dem Ausbruch des Coronavirus ist der Ursprung nach wie vor unklar. Zuletzt wird die Labortheorie in der Öffentlichkeit wieder offener diskutiert. Das liegt auch daran, dass Unfälle in mikrobiologischen Laboratorien keinesfalls selten sind. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audio Now, Apple, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lassen Sie uns gerne Bewertungen und Kommentare da. Es ist Freitag, der 11. Juni. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. Bei dem neuesten SARS-Ausbruch sind 9 Menschen infiziert worden, wovon einer starb. Es ist der 3. von 4 Ausbrüchen, der mit einem Labor in Verbindung steht. Der Ausbruch im April hat am Nationalen Institut für Virologie in Peking begonnen. 2 Studenten haben dort Experimente mit einem aktiven SARS-Virus durchgeführt und sich dabei infiziert. Die WHO arbeitet eng mit der chinesischen Regierung und den örtlichen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsbestimmungen in dem Labor eingehalten werden. Diese Meldung hat die Weltgesundheitsorganisation im Juni 2004 in ihrem Bulletin veröffentlicht, ihrem frei zugänglichen Gesundheitsjournal. Jens Teifke kann nicht einschätzen, was damals in dem Pekinger Labor schiefgelaufen ist. Aber der Leiter der Abteilung für experimentelle Tierhaltung und Biosicherheit auf der Forschungsinsel Riems weiß, wo gehobelt wird, fallen Späne. Auch in Hochsicherheitslaboren.
Ein klassisches Beispiel ist, dass ein Labormitarbeiter, eine technische Assistentin zum Beispiel beim Zentrifugieren eines für Tiere besonders ansteckenden Virus, es ging damals um Newcastle Disease Virus, eine geflügelrelevante Virusinfektion, unglücklicherweise das Pech hatte, dass beim Zentrifugieren, also einem technischen Prozess, eines dieser Gefäße Schaden genommen hat, geplatzt ist, etwas Flüssigkeit ausgetreten ist, was sie womöglich gar nicht richtig wahrgenommen hat. Aber beim Öffnen der Zentrifuge unter Einhaltung sämtlicher vorgegebener Sicherheitsvorkehrungen ist etwas von diesem dann in der Tröpfchenphase vorhandenen Virus in ihre ungeschützten Augenlidbinde heute gekommen und hat dort dann eine Bindehautentzündung während der nächsten 3-4 Tage Inkubationszeit entwickelt.
Die technische Assistentin hat 1987 in Australien Glück gehabt. Die Newcastle-Krankheit ist für den Menschen vergleichsweise ungefährlich. Aber ihr Fall verdeutlicht, Unfälle passieren auch im Hochsicherheitslabor. Dazu gehört auch die Forschungsinsel Riems. Denn dort befindet sich das Friedrich-Löffler-Institut, das auch als Alcatraz für Viren bekannt ist. Es ist eine von 4 Einrichtungen in Deutschland, die an Erregern der höchsten Risikogruppe 4 forschen darf. Wie das Wuhan-Institut für Virologie, in dem es im November 2019 unbestätigten Berichten zufolge zu einem Unfall gekommen sein könnte, bei dem sich 3 Mitarbeiter mit SARS-CoV-2 infiziert haben könnten und somit möglicherweise zur Quelle der Corona-Pandemie geworden sind. Zur Risikogruppe 4 gehören ausschließlich Viren, keine anderen Erreger. Sie zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass noch kein vorbeugender Impfschutz entwickelt ist und nach einer Infektion gibt es, wenn überhaupt, nur wenige Therapiemöglichkeiten. Außerdem verbreiten sich die Viren schnell und einfach. Aber auch Erreger der Risikogruppe 3 sind gefährlich. Dazu gehört auch das neue Coronavirus SARS-CoV-2.
In vielen Fällen, auch in schwachen Schutzstufen, ist es niemals ausgeschlossen, sondern muss eben mit Maßnahmen in Schach gehalten werden, dass Tiere kratzen, beißen, dass beim Umgang mit Tieren, mit Kanülen zum Beispiel für die Gewinnung von Blutproben, mit scharfen Instrumenten umgegangen wird. Und wenn dann das Pech hinzukommt, dann kann es dort durchaus zu riskanten Situationen kommen. Die Frage ist, handelt es sich dann um eine Exposition? Das heißt, der Erreger, der Biostoff wird mit dem Menschen in Kontakt gebracht oder der schlimmere nächste Schritt wäre dann, es kommt sogar zu einer Infektion.
Auf Riems haben die Wissenschaftler unter anderem an Frettchen das Coronavirus erforscht. Solche Tierexperimente stellen das größte Risiko dar. Vor allem Nadelstichverletzungen seien gar nicht so selten, sagt Jens Teifke. Entscheidend ist in den meisten Fällen die Frage, ist der Erreger in den Blutstrom gekommen? Könnte die Antwort auf diese Frage ja lauten, werden die Mitarbeiter per Sondertransport in die Sonderisolierstation gebracht. Die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf hat so eine oder auch die Berliner Charité. Das war bislang glücklicherweise am Friedrich-Löffler-Institut nicht notwendig. Aber das gilt nicht für alle Institute, die mit gefährlichen Viren hantieren. Die SARS-Pandemie gilt als erste Pandemie des 21. Jahrhunderts. Vor knapp 20 Jahren verbreitete sich das schwere akute Atemwegssyndrom in wenigen Wochen in rund 30 Ländern. Mehr als 800 Menschen starben an dem Virus SARS-CoV-1, das 2002 erstmals in Südchina aufgetreten war. Nach der ersten Eindämmung kam es zu mehreren kleineren SARS-Ausbrüchen, von denen 4 durch Laborunfälle verursacht wurden. Im Sommer 2003 war Singapur betroffen, im Dezember des gleichen Jahres Taiwan und im Frühjahr 2004 gleich zweimal China. Die beiden chinesischen Unfälle traten beide im Nationalen Institut für Virologie in Peking auf, und zwar unabhängig voneinander. Die WHO hinterfragte anschließend besorgt die Sicherheitsvorgaben in dem Labor insgesamt, ihre Umsetzung und auch ihre Kontrolle. Früher wäre so etwas eventuell auch auf Reims möglich gewesen. Das Labor residiert schon seit 1910 auf der Insel in Mecklenburg-Vorpommern. Es war eine bewusste Entscheidung, damit Friedrich Löffler ungestört am Maul- und Klauenseuchevirus forschen konnte. Damals sozusagen am offenen Fenster in einer Feldscheune, sagt der Sicherheitschef Jens Teifke. Inzwischen aber gäbe es viele technische, organisatorische und auch persönliche Schutzmaßnahmen, um die Risiken zu minimieren. Im Vordergrund stehe das sogenannte Box-in-Box-System.
Heute ist es so, dass wir als äußere Zone den Zaun um die Insel haben. Dann beginnt die Insel selber. Auf der Insel sind Laborgebäude. Diese Laborgebäude können von außen nur durch bestimmte Schleusen, Personen- und Materialschleusen, betreten und bedient werden. Und in diesen Gebäuden, diesen Hochsicherheitsgebäuden, herrscht ein kontinuierlicher Unterdruck. Das heißt, selbst wenn solch eine Tür nach außen, eine Schleusentür, die ja auch immer noch doppelschließend sein muss, geöffnet wird, wird Luft mit hineingesaugt.
Diese Luft wird anschließend von 2 hochwirksamen Filtern gereinigt, bevor sie wieder nach außen abgegeben wird. Das gilt auch für den Luftstrom, der die einzelnen Sicherheitswerkbänke umgibt, an denen tief im Inneren des Gebäudes mit den Biostoffen und Erregern gearbeitet wird. Die sind in den einzelnen Laborräumen ebenfalls voneinander abgetrennt, wie die Laborräume selbst ebenso.
Letztendlich der Erreger selber ist dann in kleinen Reagiergefäßen, wird dort pipettiert innerhalb einer Sicherheitswerkbank, also niemals frei im Raum. Und die Personen selber, je nach Tätigkeit, manche Erreger müssen in Eiern angezüchtet werden, andere in Zellkulturen, die tragen dann auch nochmal als letzte Hürde persönliche Schutzausrüstung.
Wenn es zu einem Unfall kommt, weiß Jens Teifke, wo er als erstes suchen würde. Der Mensch ist das schwächste Glied einer streng kontrollierten Sicherheitskette. Das scheint vor 20 Jahren in Peking ebenfalls der Fall gewesen zu sein. Ein Bericht besagt, dass ein Lagerraum des Labors damals so überfüllt war, dass Mitarbeiter einen Kühlschrank mit dem SARS-Virus darin auf den Flur gestellt hätten. Hinweise auf ähnliche Lücken gibt es auch bezüglich Wuhan. Im Januar 2018 haben US-Diplomaten das Institut für Virologie aus Sorge mehrfach besucht und anschließend das US-Außenministerium gewarnt vor größeren Sicherheitsmängeln und schlecht ausgebildetem Personal in der erst 2015 eröffneten Einrichtung. Es ist aber beileibe kein rein chinesisches Problem. Die amerikanische Militäreinrichtung Fort Detrick, ebenfalls ein Hochsicherheitslabor der Schutzstufe 4, musste ihre Arbeit im Sommer 2019 unterbrechen, nachdem mehrere Mitarbeiter gegen die Sicherheitsregeln verstoßen hatten. Eine Expertenkommission der WHO hat das Labor in Wuhan Anfang des Jahres besucht. In ihrem Abschlussbericht kommen die 17 chinesischen und die 17 ausländischen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass das Virus seinen Ursprung in Fledermäusen oder auch in Schuppentieren haben könnte. Sie halten es auch für möglich, dass das Coronavirus schon vor dem Ausbruch in Wuhan in anderen Ländern kursierte. Die Theorie jedoch, dass es bei einem Unfall aus einem Labor entwichen sein könnte, halten sie für extrem unwahrscheinlich. Aber die Mission war politisch heikel. China möchte öffentlich nicht als Verursacher einer Pandemie gebrandmarkt werden. Hat die Volksrepublik deshalb wichtige Informationen zurückgehalten? Das jedenfalls hat der WHO-Chef bei der offiziellen Vorstellung des Berichts angedeutet. Und auch die USA erheben diesen Vorwurf. US-Präsident Joe Biden hat seine Geheimdienste deshalb angewiesen, nachzuforschen. Eine neue Studie erhärtet inzwischen den Verdacht, dass SARS-CoV-2 im Labor gezüchtet und dort entwichen sein könnte. Mehrere renommierte Forscher drängen auf Aufklärung, um künftige Pandemien besser verhindern zu können. Doch das geht nur mit Transparenz, sagt Jens Teifke. Man kann nur begutachten, was man auch sehen kann. Und genau daran gibt es im Fall von China Zweifel. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Herrmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.